Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 von Checkout, der Darts Podcast. Mein Name, wie immer, Kevin Schulte. Du kannst diesen Podcast hören auf iTunes, auf Podigy, meinsportpodcast.de und auf Spotify natürlich. In dieser Folge geht's unter anderem um den Mann, der das Intro gesprochen hat, Deutschlands Nummer 1, Max Hopp. Zugeschaltet ist mir dazu jetzt Jonas Tresbach, mit dem ich im Januar schon lang und breit über das Masters gesprochen hatte. Grüß dich, Jonas. Hi.
Hi, grüß dich, Kevin. Freut mich dabei zu sein.
Ja, sehr gerne. Freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Der Plan für heute ist auf jeden Fall über Max Hopp zu sprechen, denn der hat ein Halbfinale erreicht auf der European Tour. Wichtig für die Ranglistenposition, da er ja jetzt in den ersten beiden European Tour Events nicht am Start sein konnte, weil er vergessen hatte zu melden. Jetzt drittes Event der European Tour in München gewesen, gestern ins Halbfinale eingezogen. Michael van Gerven hat das Ding gewonnen, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber erstmal zu der Leistung von Max Hopp. Ich denke, für ihn und das Jahr 2019 jetzt der zweite Startschuss, oder? Wie bewertest du das?
Ja, sehe ich genauso. Also ich habe mich sehr gefreut über das Ergebnis von Max, insbesondere weil er, wie du es schon gesagt hast, ja bei den ersten beiden Turnieren vergessen hat zu melden, was ihn ja auch wirklich, glaube ich, sehr gewurmt hat. Das hat er auch mehrfach betont, dass er zwar aus den Fehlern lernen will, aber hat ihn natürlich trotzdem geärgert. Und da kann man dann, glaube ich, aus deutscher Sicht nur sagen, da hat er sehr schnell draus gelernt, hat sich jetzt direkt ins Halbfinale bei seinem ersten European Tour Event in dem Jahr gespielt, hat da ja auch leider tatsächlich mit schon Matchstarts gehabt, die er dann verpasst hat. Also er war auch kurz davor, gegen Whitlock gestern zu gewinnen, sage ich mal, und dann hätte er halt im Finale gegen MVD spielen können und dann hätte man mal gucken können. Aber grundsätzlich super Ergebnis, also hatte sicherlich auch, glaube ich, im Turnierverlauf ein bisschen Glück. Ich habe mir nochmal angeguckt, gegen wen er gespielt hat, beziehungsweise wen seine Gegner schon im Vorfeld ausgeschaltet hatten. Also wenn man sich anguckt, dass Heiprecht im Aski-Finale gegen Hopp davor schon Wade bezwungen hat und Svetlacek ja auch zum Beispiel Ian White schon rausgenommen hatte, dann im Viertelfinale, ist es sicherlich auch ein Weg gewesen, den der Max gut gehen konnte. Aber grundsätzlich trotzdem natürlich ein großes Lob an ihn, dass er ja das dann an dem Wochenende, am Osterwochenende auch durchgezogen hat. Und schade, dass es da nicht bis ins Finale gegangen ist.
Ja, ehrlich gesagt hatte ich schon vor oder nach der Auslosung, die ihm ja Keegan Brown oder Magnus Karras beschert hatte, hatte ich schon so meine Bedenken. Ich dachte, Brown, der ist gut in Form, hat auf der Pro Tour gut was gezeigt, hat auch ein Halbfinale bei der European Tour schon erreicht, aber den hat er dann relativ souverän mit 6-3 geschlagen. Dann auch 6-3 gegen Kim Heibrechts und gegen Sedlacek 6-5. Du hast ihn ja schon angesprochen, den Tschechen, der als erster Tscheche überhaupt ein Viertelfinale erreicht hat. Ja, wie kam es dazu? Also das war ja ein wahnwitziges Spiel gegen Ian White, wo es irgendwie 56 verpasste Doppel gab. Das hat er dann gewonnen, gegen Darren Webster auch noch gewonnen. Ja, bis ins Viertelfinale für Sedlacek. Man kennt den Mann ja vom World Cup, von der Weltmeisterschaft, aber das war schon eine große Überraschung, oder?
Ja, definitiv. Hätte sicherlich keiner mit gerechnet, aber ist doch echt super, dass da auch immer mehr Spieler aus Ländern, wo Darts noch nicht so den großen Stellenwert hat, den Weg gehen und auch die Möglichkeit bekommen, auf der European Tour einfach an guten Tagen so weit zu kommen. Und da muss man natürlich ein bisschen Glück haben. Du hast schon gesagt, mit den verpassten Doppel gegen Ian White und so weiter. Aber ja, super Erfolg für ihn und hätte es ja auch fast ins Halbfinale dann geschafft. Also kann man nicht drüber meckern und mal gucken, was er so in den nächsten Wochen, Monaten noch so zeigen kann.
Ja, du hast es angesprochen, auch das, Sedlacek dann sogar fast ins Halbfinale gekommen, hat ein 2-5 zum 5-5 ausgeglichen gegen Hopp. Dann aber Hopp mit seinem Anwurf wirklich souverän, 13 Darts waren es, glaube ich, zum 6-5. Im Entscheidungsleck des Halbfinals gegen Whitlock hatte er dann auch wieder die Darts, hat das dann aber nicht nutzen können, hat bei 6-4 seinen Anwurf nicht gehalten, dann das 6-5 kassiert, 6-6 Whitlock und dann eben ein weiteres Break zugunsten des Australiers. Ist das bei Hopp auch ein mentales Problem, dass er dann eben diese zwei Chancen, diese zwei Matchstarts nicht nutzen kann? Das hat man jetzt schon häufiger gesehen. Oder ist das irgendwie auch so aus dieser deutschen Sicht, dass man ihn natürlich ein bisschen mehr noch beobachtet als andere und jetzt gar nicht irgendwie sonst zu belegen? Oder ist da mentales Problem tatsächlich ursächlich für diese knappen Niederlagen?
Ja, ich würde sagen, von beidem ein bisschen. Also wir haben natürlich den Max, so wie du es auch schon eben gesagt hast, als aus deutscher Sicht viel mehr auf der Rechnung als andere Spieler. Wir realisieren im Prinzip jeden Matchstart, den er verpasst. Andere Spieler verpassen auch regelmäßig Matchstarts, aber bei Max fällt einem es irgendwie immer intensiver auf. Aber wenn man sich so zurückdenkt, ein paar Jahre zurück, da hatte der Max immer oder sehr häufig Probleme, am Ende Matches zuzumachen, die er eigentlich gewinnen hätte können. Und das ist schon deutlich besser geworden. Das kommt sicherlich auch daher, dass er im letzten Jahr eben auf der European Tour seinen ersten Titel da holen konnte. Also da hat er sich schon stabilisiert, habe ich so den Eindruck. Und da ist er wirklich auch, wie nennt man das, gereift. Und man muss immer noch beachten oder immer noch bedenken, dass er erst Anfang 20 ist. Also der Max hat noch viel Zeit, aber klar, er lernt, glaube ich, auch einfach immer wieder mit so Spielen. Ich glaube, er ist mental deutlich stärker geworden als in der Vergangenheit, aber so einen Killerinstinkt hat er vielleicht noch nicht ganz, wie den andere Top-Spieler haben, aber dementsprechend ist er halt auch noch nicht in den Top 20, aber das wird er sicherlich irgendwann sein und da wird er auch immer besser werden. Also ich habe da jetzt keine Bedenken, dass er in Zukunft regelmäßig irgendwelche wichtigen Matchstarts verpasst, sondern ich glaube, er ist besser geworden. Gestern war es mal wieder an der Reihe, dass er leider zweimal auf der Doppel-8 gescheitert ist, aber so ist es und er wird auf jeden Fall seine Chancen in der nächsten Zeit wieder bekommen und dann sicherlich auch nutzen.
Ich denke, für ihn spricht auch, dass er jetzt, wenn er Ausreißer hat, die absolut nach oben gehen, wie in diesem Wahnsinnsspiel gegen Glenn Durant jetzt am letzten Players Championship Wochenende, als er da ein Average von um die 109, 110 spielt. Und jetzt hat er Konstanz reinbekommen, spielt jetzt auch hier im Turnier eine 90 gegen Keegan Brown. Ich habe es mir jetzt hier nochmal vorliegen. 96 gegen Halbrechts, 91 gegen Sedlacek, 92 gegen Whitlock. Und wenn man da nochmal konstant irgendwie sich auf ein 95, 96 hieft und das wirklich Konstanz spielt, dann ist man ja wirklich ein Top 20 Spieler. Also so zwischen 10 und 20, so Marke Darren Webster, Ian White, Johnny Clayton vielleicht auch. Und sukzessive dahin zu kommen, das muss, denke ich, das Ziel sein von Max Hopp in diesem Jahr. Er hat ja auch gesagt, er will bis zur WM unter den Top 20 sein. Und wenn man sich so diese Rankings jetzt anschaut, ist das auch absolut realistisch.
Ja, also definitiv kann er dieses Jahr auf jeden Fall schon schaffen. Und also mit einem 95er Average, wenn er da irgendwann hinkommt, dass er den konstant spielen kann und dann am Ende ebenso wie James Wade beispielsweise, ich glaube, ist immer so das beste Beispiel, die Doppel dann auch nutzt, die er bekommt, dann kann der im Prinzip jeden auf der Tour schlagen. Da kannst du an einem Tag, an dem so ein Michael van Gerven mal nicht über sich hinaus wächst, auch so ein MBG angreifen, wenn du im richtigen Moment da bist. Und von daher, wie gesagt, also ich mache mir wenig Gedanken, dass er da ein mentales Problem hat oder wie auch immer. Ich glaube, er wird sich unter die Top 20 dieses Jahr spielen, einfach weil er auch aus dem Jahr, wo jetzt die Preisgelder wegfallen, nicht so viel zu verteidigen hat als andere wie andere Spieler. Und ist er auf jeden Fall ein Top 20 Spieler. Das Niveau hat er sicherlich bald und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht.
Ich habe mir das jetzt auch nochmal angeschaut und zwar liegt er da jetzt, glaube ich, knapp hinter Jermaine Vatimena auf 21, wenn man sozusagen das WM-Race sich anschaut. Und für nach der WM finde ich auch ganz spannend, da er die WM 2018 gar nicht gespielt hat und sich dementsprechend nur durch eine Qualifikation, und das wird er ja schaffen, für 2020 schon Preisgeld erspielt, ist er dann sogar um 16, 17 rum und konkurriert er so mit Joe Cullen um den 16. Platz und das würde dann ja sogar am Ende eine Masters-Teilnahme bedeuten. Also da sieht man auch mal wirklich schwarz auf weiß, was er für eine Entwicklung genommen hat. Ich denke, da können wir noch viel Freude dran haben. Ich würde dann jetzt ganz gerne über seinen Halbfinalgegner sprechen, Simon Whitlock, der am Ende das Finale gegen Van Gerven mit 3-8 verloren hat. Erwartungsgemäß muss man schon sagen, wenn man sich auch die Averages von Whitlock anschaut, da ist nichts höher als 94, immer konstant in diesem unteren 90er-Segment, hat Christo Reyes geschlagen, Ross Smith, Joe Cullen, der einen schwachen Sonntag hatte und eben Max Hopp. Ist das für dich so ein Turning Point oder kann es ein Turning Point sein für die Saison von Simon Whitlock? Weil der hat ja bislang noch gar nichts gerissen in 2019.
Ja, also Simon Whitlock bisher bis vor dem Wochenende sicherlich eine der Enttäuschungen in der Saison. Mag daran liegen, dass er eben nicht für die Premier League nominiert wurde, wo er sich da sehr drüber aufgeregt hat. Und ich glaube, das hat ihm persönlich auch ein bisschen geschadet, dass er sich da so echauffiert hat. Aber ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass die beste Zeit schon lange hinter Simon Whitlock liegt. Das ist wirklich schon länger her. Ich glaube, er wird sich in Zukunft immer mal wieder an so Wochenenden, an denen er 2-3 Tage konstant spielen kann, bis ins Halbfinale, Finale vorspielen. Vielleicht kann er auch mal nochmal so einen European Tour Titel sich holen. Aber ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Simon Whitlock nochmal so wirklich vorne angreifen kann, wie er das vielleicht vor einigen Jahren getan hat. Und im Nachhinein muss man einfach sagen, war es auch die richtige Entscheidung von der PDC, ihn nicht mit bei der Premier League zu nominieren. Wenn man sich jetzt die Leistung anguckt, die er so gebracht hat, auch wenn es von mir aus verglichen mit Barneys Leistung da nicht viele Abstriche gibt, ja. Aber ja, grundsätzlich glaube ich wirklich gesagt, oder ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt nochmal irgendwie diese Saison von ihm in Schwung bringt. Aber ich lasse mich gerne auch eines anderen belehren. Muss man einfach mal abwarten, wie er das jetzt, was er daraus jetzt zieht.
Ich glaube auch, bin gespannt, wie lange er ja so ein gewisses Niveau einfach halten kann, wie lange er sich in den Top 16 halten kann, weil auch das wird für ihn immer schwieriger, weil da muss natürlich dann auch bei den Majors was kommen. Und ja, ich sehe ihn auch eher auf dem absteigenden Ast, hat sich da jetzt ins Finale gemogelt. Glaube auch, dass das immer mal wieder möglich ist, weil er hat zwei Punkte, die für ihn sprechen, finde ich immer. Er hat ein gewisses Timing auch, was Barnefeld zu seinen guten Zeiten auch immer hatte. Also auch mal ein High-Finish zu setzen. Und ich finde Simon Whitlock relativ stark unter Druck, das merkst du. Also jetzt auch gegen die Crowd, quasi die ganze Halle, gegen Hopp dann diese Matchstarts zu nutzen, das spricht schon für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Also auch im Vergleich zu Keegan Brown jetzt zum Beispiel. Ich glaube, der ist ja, nachdem Hopp dann den Matchstart versenkt hat, hat er ihm ja nur so halb die Hand gegeben, weil er sich so übers Publikum aufgeregt hat oder geärgert hat. Ich kann das auch einfach verstehen. Also in Deutschland ist es auch einfach schwierig für Spieler, die gegen Max Hopp oder einen anderen Deutschen antreten müssen, insbesondere gegen Max, weil er einfach die deutsche Nummer 1 ist. Aber da ist Whitlock wirklich stark. Und das, was du gesagt hast, dass er immer mal wieder gut ist für ein High, finde ich, zum richtigen Zeitpunkt, das zeichnet Whitlock schon immer aus. Also ich finde das auch bewundernswert, wenn er, keine Ahnung, beispielsweise 152 Rest hat oder irgendein schönes High-Finish, was man gut checken kann, wenn man halt zwei Triple braucht, also zwei gleiche Triple braucht, in dem Fall die zweimal Triple 20. Die sind teilweise so eng aneinander unter vollstem Druck, das ist einfach wirklich stark. Und deswegen sage ich auch, er kann sich sicherlich nochmal bis ins Finale oder auch zu einem Titel spielen, aber ich traue ihm einfach nicht zu, dass er diese Konstanz hat, um wirklich wieder vorne anzugreifen, geschweige denn oder überhaupt irgendwie in den Top 16 zu bleiben. Also man muss mal abwarten, aber ja, er hat immer mal wieder gute Tage, aber ich glaube nicht, dass er so konstant sein wird, wieder wie er das vor einigen Jahren war.
Dann kommen wir zu seinem Finalgegner, zu seinem Bezwinger Michael van Gerven, der ja gegen Christoph Ratajski eine hohe Hürde zu nehmen hatte in seinem ersten Match, 6-4 gewonnen. Beide haben über 100 gespielt vom Average. Dann am gestrigen Sonntag im Achtelfinale 6-1 gegen Stephen Bunting gewonnen. Van Gerven damit fast 20 Punkten im Average vor seinem Gegner mit einer 106. Dann gegen Ted Evans 6-5. Das war richtig knapp, auch wenn das letzte Leck dann zumindest die normale Van Gerven Spielweise war. Da konnte das von vorne dann spielen, hat am Ende aber nur 91 gespielt. Ist das oder kann man das so sagen, dass das im Prinzip Van Gerven schon so an diesen European Tour Events oder auch auf der Pro Tour immer so seine Momente hat, wo er mal sich 10, 15 Minuten, also in einem Match eine Auszeit nimmt und man ihn da aber auch knacken muss und danach rollt er da durch? Kann man das so bilanzieren? Weil er hat ja dann Rob Cross, auch zwar jetzt nicht mit einem hohen Average, aber sehr deutlich bezwungen mit 7-1 im Halbfinale nach diesem knappen Evans-Match.
Ja, ich habe auch das Ergebnis gesehen gegen Ted Evans, also das 6-5. Hat mich auch gewundert. Ich habe ein bisschen verfolgt, wie es zustande gekommen ist. Und das wäre natürlich nochmal so ziemlich der Dosenöffner für alle anderen Spieler gewesen, wenn Evans das Spiel vielleicht sogar gewonnen hätte. Aber im Endeffekt ist es halt einfach wieder klassische Nummer 1, dass er da das Spiel dann ja doch irgendwie, obwohl es nur 6-5 ausgeht, nach Hause bringt und so von vorne dann das letzte Leck spielt. Klar, das sind die Momente, in denen man ihn dann auch angreifen muss, um am Ende ja auch so Spiele oder auch vielleicht Turniere gewinnen zu können. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das war jetzt ja sein 30. Titel auf der European Tour, das ist schon wirklich krass, weil der noch nicht mal 30 Jahre alt ist. Also wir hatten ja auch diesen Hashtag 30 unter 30 oder 30 under 30. Also fand ich auch wirklich beeindruckend. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die European Tour ihm extrem liegt. Also er kann sich einfach gegen manche Spieler auch mal so eine Auszeit nehmen. Er muss nicht immer die 100er Average spielen, auch wenn er sie spielen kann. Und trotzdem sind insbesondere einfach die Länge der Spiele. Die Länge der Spiele ist einfach das, was ihm so liegt. Also 7 Legs zu gewinnen, 8 Legs zu gewinnen, das sind so Spiele, da muss MVG mal 5, 6 Legs am Stück gewinnen, dann ist das Spiel ja immer entschieden. Also ja, das ist genau der Modus, der MVG liegt, diese Legs und eben nicht die Sets. Und deswegen ist er da auch so gut auf der European Tour.
Und man merkt auch, wenn er verliert, dann häufig in einer der ersten Runden, so wie es ja jetzt auch bei European Tour Event 2 war gegen Keegan Brown. Das habe ich auch so von den letzten Jahren in Erinnerung. Also wenn er dann den Finaltag erreicht, dann geht er auch am Ende meistens durch. Jetzt müssen wir aber nochmal über dieses Halbfinale gegen Cross sprechen, denn das hatte jetzt auch schon eine gewisse Historie, nämlich eine sehr kurzweilige, vom vergangenen Donnerstag in der Premier League, als Rob Cross 2-0 in Führung lag, dann 8-2 verloren hat und im Prinzip von dem, was er aktuell zeigt, auch was die Averages betrifft, was die Doppelquote betrifft, gegen Van Gerven nichts gezeigt hat. Also er hat jetzt gegen Gurney im Achtelfinale hat Cross 6-5 gewonnen mit einem 110er, gegen Suljovic 105 und gegen Van Gerven 89 gespielt, und in der Premier League war sein Average gegen MVG ja auch ähnlich niedrig. Hat er jetzt schon ein mentales Problem entwickelt, dass es gegen MVG einfach nicht klappen will?
Habe ich schon das Gefühl mittlerweile. Also das mag auch daran liegen, dass man den Eindruck hat, jetzt aus der letzten Woche einfach, dass er zweimal verloren hat. Aber also wenn du 2-0 gegen MVG führst und dann dir 8 Legs abholst, in denen du wirklich nur noch, ich glaube, einen einzigen Dart oder so aufs Doppel bekommst, das hat schon auch was mit mentaler Schwäche in dem Fall zu tun bei ihm. Also unvergessen ja sicherlich das Halbfinale bei der WM, die er dann am Ende auch gewonnen hat gegen MVG. Da war er mental dermaßen stark, dass er am Ende eben auch wegen seiner mentalen Stärke das Spiel gewonnen hat. Aber ich glaube, er hat jetzt Mitte letzten Jahres das letzte Mal gegen MVG ein Spiel gewonnen. Und das nervt einen dann, glaube ich, einfach auch. Weil, ja, so wie du sagst, er ist einfach zurzeit richtig gut in Form. Er kann diese 100er plus Averages am laufenden Band produzieren. Das macht er dann bei der European Tour auch. Und dann kommt MVG und irgendwie spielt er auf einmal 15 Punkte unter seinem Schnitt der letzten Partien. Also ich glaube, das hat wirklich was mit mentalen Problemen in dem Fall zu tun. Und da ist es wirklich dringend an der Zeit, dass er das irgendwie in den Griff kriegt, dass er mal wieder ein Spiel gegen Michael van Gerven gewinnt. Weil im Endeffekt, um Turniere zu gewinnen, musst du im Prinzip immer Michael van Gerven schlagen. Und dementsprechend braucht er das auch. Und ich bin jetzt gespannt, also in der Premier League geht es ja jetzt weiter, da werden so beide in die Playoffs kommen, und da werden sie dann auch unter Umständen wieder aufeinandertreffen in einem sehr wichtigen Spiel. Also ja, mal sehen, wie das so weitergeht, aber ich hoffe einfach, dass er das irgendwie in den Griff kriegt.
Damit hätten wir auch die Überleitung geschafft zur Premier League, die ja uns Woche für Woche begleitet, noch bis Ende Mai. Es sind jetzt noch 4 Spieltage, dann folgen die Playoffs in London und von den 8 verbleibenden Spielern nach dem Barney aus sind 6 sehr aussichtsreich noch im Rennen. Michael Smith und Peter Wright, würde ich sagen, haben sich spätestens jetzt seit vergangenem Donnerstag verabschiedet durch die Niederlagen. Smith hat 8 Punkte, Wright hat 9 Punkte, dann kommt Gurney auf der 6 mit 12 und dann kommen gleich 3 Spieler mit 14. Das sind Wade, Price und Suljovic. Sagst du auch, diese 4 Spieler, also die 3 Punktgleichen plus Gurney, die machen die Plätze 3 und 4 unter sich aus?
Auf jeden Fall. Also von oben wird da nicht mehr viel passieren. Also ich glaube, Cross und MVG sind zurzeit einfach zu stark. Und ja, der Weg an 4 restlichen Spieltagen für Wright und Smith ist jetzt, glaube ich, auch zu weit, insbesondere für Smith. Wright traue ich das zurzeit sowieso nicht zu, dass er da jetzt auf einmal 4 Spiele in Folge gewinnt gegen die Besten der Welt. Aber Smith würde ich jetzt schon zutrauen, dass er nochmal die ein oder andere Begegnung irgendwie für sich entscheidet. Aber da ist er jetzt einfach mit 6 Punkten zu weit weg, die er mindestens holen muss. Und dementsprechend glaube ich auch, diese 4 werden es untereinander ausmachen. Es ist natürlich trotzdem also ein sehr, sehr enges Tableau und ein sehr spannendes Tableau. Wenn man sich anguckt, dass Wade 14 Punkte hat, Price und Suljovic jeweils auch. Wade hat ein super Lag-Verhältnis, kann man sagen, mit plus 14. Also da ist er den anderen beiden, die 14 Punkte haben, klar überlegen. Aber ich traue es trotzdem zum Beispiel Mensah zu, dass er sich da jetzt an den nächsten beiden Spieltagen doch noch unter die Top 4 spielen kann, weil er einfach jetzt in den nächsten Spieltagen gegen Smith und Wright gewinnt. Und wenn man mal davon ausgeht, dass das die beiden Spieler sind, die bei der Premier League dieses Jahr am wenigsten reißen, oder zumindest von denen, die noch übrig sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass er unter Umständen in den Begegnungen 3 oder 4 Punkte holt. Und das könnte dann auf jeden Fall reichen, um Vierter zu werden, zumindest 2 Spieltage vor Schluss.
Ja, absolut. Ich habe es mir jetzt auch gerade nochmal angeschaut. Wade spielt jetzt gegen Michael van Gerven, den er einmal hat bezwingen können jetzt in der Premier League. Fraglich, dass das ein zweites Mal gelingt, ehrlich gesagt. Danach Wade gegen Price ist natürlich ein direktes Duell. Und an den letzten beiden Spieltagen spielt James Wade gegen Michael Smith und Rob Cross. Also Wade hat bis auf das Smith-Spiel ja echt richtig harte Brocken. Spielt also gegen die 1, 2 und 4. Er selbst ist Dritter. Aber James Wade sehe ich dann doch irgendwie da drin, weil er eine gewisse Konstanz hat. Er hat jetzt bis auf eine Serie vom 6. bis zum 8. Spieltag immer mindestens ein Spiel gewonnen. Ansonsten, also es gab nie mehr als 3 Spiele ohne Sieg. Und ja, Wade sehe ich auch gegen Rob Cross, selbst gegen Van Gerven vielleicht einen Punkt holen. Und dann würde ich mich am Ende, wenn ich mich entscheiden müsste, aus deutschsprachiger Sicht eigentlich für Suljovic entscheiden. Allerdings spielt Price am letzten Spieltag zum Beispiel gegen Wright, Suljovic gegen Van Gerven. Das ist natürlich von der Ausgangsposition auch nicht so stark. Aber ja, also ich tippe, Wade macht es auf der 3, Price auf der 4, so wie es aktuell aussieht, und Suljovic ganz knapp dahinter. Leider Gottes.
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, Gurney ist schwierig für ihn sowieso. Ist schon 2 Punkte hinten dran. Da wird es schwierig jetzt noch. Ich sage jetzt mal, da müsste er wirklich wahrscheinlich sogar 3 Spiele gewinnen. Aber ja, also es ist wirklich schwierig. Ich glaube, Wade wird es wirklich auch nicht einfach haben, so wie du schon gesagt hast. Ich meine, spielt jetzt gegen die 1, 2 und 4, aber vor allem auch noch gegen Michael Smith. Ich glaube auch nicht, dass Michael Smith sich da so klanglos aus der Premier League verabschieden will, zumal er ja auch wirklich, also wenn er den Touch hat, sowieso jeden schlagen kann. Aber ja, ich sehe Price auch, vielleicht auch leider, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich mag Price auch sehr gerne, insbesondere wie er sich in den letzten Monaten zeigt, auch jetzt wieder deutlich positiver gegenüber seinem Gegner. Ich sehe Price auch einen Tick vor Suljovic, einfach weil er in diesem Jahr wirklich konstant gute Ergebnisse holt. Aber das wird am Ende dann halt einfach die Tagesform entscheiden. Das ist ja immer so, aber das ist, glaube ich, bei dem Tabellenstand insbesondere so.
Ist auf jeden Fall sehr schön, dass es so spannend ist. Also ich kann mich erinnern, ja. Letztes Jahr war am Ende Gurney auch sogar noch mit Chancen ausgestattet auf die Playoff-Teilnahme, aber das war eher theoretischer Natur. Und jetzt sieht es ja wirklich so aus, als könnte es am Ende sogar um die Leck-Differenz gehen. Und dementsprechend ja, ist da wirklich jetzt jedes Leck wichtig in den nächsten Wochen. Dann würde ich sagen, zum Abschluss, lass uns nochmal so eine kleine Bilanz ziehen des gesamten Jahres so bislang, was neben der Premier League passiert ist und neben dem Masters, dem und den UK Open, den beiden Major-Turnieren. Auf dem Floor hat sich zum Beispiel auch ein James Wade jetzt hervorragend präsentiert am vorletzten Wochenende mit einem Doppelsieg. Dann Dave Chisnell hat ein Turnier gewonnen, Adrian Lewis, Michael van Gerven sowieso, wenn er spielt, immer stark unterwegs. Gabriel Clemens, zwei Finals schon erreicht. Was sind für dich so bislang die Highlights gewesen oder so die besten Performer auf der Tour?
Ja, also unabhängig von Michael van Gerven, der ja sowieso, sehe ich schon, dass James Wade wieder, also ein extrem starkes Jahr spielt. Liegt nicht nur an den beiden Siegen da bei Players Championship 11 und 12, wo er auch hochkarätige Gegner geschlagen hat, sondern ja, spielt einfach auch in der Premier League und so weiter wirklich ein super Jahr. Ich finde auch, beobachte zum Beispiel auch Glenn Durrant, der auch auch schon ein Player Championship ja gewinnen konnte und der sicherlich auch in diese Aufzählung gehört von Leuten, die einen zwar nicht immer, aber trotzdem ja hin und wieder überzeugen können und auch regelmäßig in den Geldlisten zu finden sind. Ich finde auch, dass junge Spieler unter anderem immer wieder zeigen, dass mit ihnen immer mehr zu rechnen ist. Jeffrey Desvan war letztes Wochenende gegen Wade im Finale, hat da schon 4-0 geführt, am Ende noch verloren. Aber ja, also auch so Luke Humphreys und so weiter. Also das sind alles wirklich Spieler, die wir für die Zukunft unbedingt auf der Rechnung haben müssen. Und ansonsten aus deutscher Sicht, wenn man da nochmal kurz drauf geht, ist es, glaube ich, bis jetzt eher ein durchwachsenes Jahr. Aber man sollte auf jeden Fall Gabriel Clemens ausheben als positives Beispiel. Einfach weil er sich schon zweimal bis ins Finale vorspielen konnte und weil er da, glaube ich, auch schon ordentlich Geld eingenommen hat. Was ein bisschen schade ist, ist das Jahr von Martin Schindler, kann man sagen. Der hat ja wirklich bis jetzt leider noch nicht so viel, nicht so wirklich ein Bein auf den Boden bekommen, aber ich hoffe einfach, dass er da noch mehr irgendwie so ein Ergebnis einfährt, an dem er sich auch nochmal so ein bisschen hochziehen kann. Wie es mit Max Hopp weitergeht, muss man auch sehen, aber ja, also auch die deutschen Spieler, die man jetzt nicht so im Fokus hat, wie jetzt Christian Bunse, der sich erst bei der Qualifying School die Tourcard geholt hat, hat jetzt auch, glaube ich, am letzten Wochenende zweimal die dritte Runde erreicht. Also es geht zumindest, glaube ich, jetzt so langsam Stück für Stück voran. Und das sind einfach wirklich Turniere, die man sich sehr, sehr gut angucken kann. Da kann man wirklich sehr, sehr hochklassige Starts sehen. Einfach auch, ja, wirklich speziell so diesen Sport im Fokus und das macht mir wirklich Spaß. Da werde ich auch weiter dranbleiben. Ich hoffe einfach mal, dass die deutschen Spieler, aber insbesondere auch die jungen Spieler da weiter dranbleiben und dann wird es bestimmt noch ein klasse Jahr werden.
Ja, du hast auch richtigerweise natürlich Glenn Durrant angesprochen. Was ich bei einem Durrant auch ganz cool finde, jetzt natürlich gerade in seinem ersten Jahr, dadurch, dass er noch kein Geld hatte, ist er natürlich immer auch ungesetzt und dadurch gibt es ja wirklich wahnsinnige Paarungen direkt in den ersten Runden. Und wenn ich jetzt an das Matchplay zum Beispiel denke, was jetzt auch nicht mehr allzu weit entfernt ist, also da werden einige Top-16-Spieler, einige der Gesetzten schon wirklich richtig harte Aufgaben in der ersten Runde haben. Und einer, der für mich auch neben Durrant eine Wahnsinnsqualität mitbringt, ist Jamie Hughes, der für mich unfassbarerweise gerade so im fünfstelligen Bereich, glaube ich, ist in der Order of Merit. Mhm. Aber wenn man sich seine Averages anguckt, dann muss man ja denken, das ist neben Durrant auf jeden Fall der beste Mann von den neuen Tourcard-Besitzern. Mhm. Aber wie kommt's, dass der einfach so wenig Spiele gewinnt?
Ja, also bei UK Open hat man es ja auch gesehen, da hat er auch, glaube ich, in den ersten Runden extreme Averages gespielt, ist dann aber auch irgendwann rausgegangen. Also ich glaube, man sollte so Spielern, auch wenn sie erfahren sind bei der BDO, trotzdem die Zeit lassen. Also ich glaube, man kann nicht erwarten, dass da jeder auf einmal durchstartet und direkt irgendwie ein Turnier nach dem anderen gewinnt oder weit kommt. Also ich glaube, so ein Jamie Hughes ist definitiv jemand, der in den nächsten Jahren auf sich aufmerksam machen wird und vor allem auch Turniere bei der PDC, vor allem auf dem Floor, gewinnen wird. Und ich glaube, da sollte man jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Er wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um die entscheidenden Situationen für sich zu nutzen. Aber ich finde es einfach klasse zu sehen, dass da jemand kommt, der bei der Qualifying School sich die Tourkarte sichert und einfach mal in diversen Spielen deutlich über 100 spielt. Also das sind schon wirklich Averages, die sind ja vor ein paar Jahren nicht oft gespielt worden. Man hat immer gesagt, Phil Taylor kann die spielen, aber dann kommt lange nichts. Und mittlerweile haben wirklich viele, viele Spieler dieses Niveau, auch von Gabriel Clemens vor allem. Also was der teilweise für Averages spielt, da reibt man sich so ein bisschen die Augen. Insbesondere jetzt beispielsweise im letzten Wochenende hat er in der ersten Runde gegen Luke Humphries verloren, hat aber irgendwie ein Average von 104 oder so. Also wirklich großartige Averages, und dass man damit Spiele verlieren kann, ist während der Taylor-Ära einfach ja undenkbar gewesen eigentlich, weil dann der Abstand so groß gewesen wäre. Und deswegen macht Darts zurzeit einfach auch so viel Spaß und Laune.
Ich denke, man kann ja am Ende bilanzieren oder eine Zwischenbilanz des bisherigen 2019 ziehen. Aus deutscher Sicht wäre der perfekte Spieler wahrscheinlich eine Mischung aus Gabriel Clemens und Max Hopp. Also diese gewisse Konstanz von Hopp und dann die Häufigkeit der mega hohen Averages, die ja. Clemens natürlich deutlich häufiger zeigt als Max Hopp.
Ja, definitiv. Und vielleicht kriegen ja beide noch so ein bisschen was von dem anderen ab, und dann werden, glaube ich, die beiden Spieler auch die sein, die aus deutscher Sicht in den nächsten Monaten so die sind, die man am ehesten auf dem Schirm haben wird.
Sagt Jonas Dressbach, ausgewiesener Darts-Experte, Darts-Fan, Darts-Freak. Ich würde sagen, das hat wieder großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, mir auch auf jeden Fall.
Und ja, wir hören uns im Laufe dieser noch langen Saison, die ja hinten raus dann auch immer üppig bestückter wird in Sachen Majors, sicherlich nochmal wieder.
Genau, da bin ich auf jeden Fall dabei und ich freue mich schon drauf.
Ja, das war Checkout der Darts Podcast, Folge Nummer 18 mit Jonas Dressbach. Ich sage bis zum nächsten Mal. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören heute. Nächste Woche dann bereits eine neue Ausgabe nach European Tour Event Nummer 4 in Sindelfingen. Bis dahin. Abonnieren, hören und gerne auch bewerten. Ciao.